Für alle, mit denen ich noch nicht sprechen konnte in den letzten 2 Wochen und die mich noch nicht gefragt haben, was mein Kopf, was das damit zu bedeuten hat. Ich war tatsächlich beim Hautarzt. Meine Frau hat mich dahin geschickt, wie das bei allen Frauen und Männern so ist, dass die Frauen die Männer zum Arzt schicken müssen. Und ich war auf jeden Fall beim Hautarzt, bei der Hautärztin. Sie hat festgestellt, dass das irgendwie so eine Vorform von weißem Hautkrebs ist, was eigentlich kein großes Ding ist. Es ist ja auch nur eine Vorform. Und sie hat mir gesagt, ich soll jetzt meinen Kopf einschmieren. 4 Wochen lang mit einer Salbe. Und deswegen sehe ich so aus. Ich hoffe, es irritiert euch nicht allzu sehr jetzt. Ich bin euch nicht böse, wenn ihr nicht nach vorne guckt bei der Predigt heute, obwohl ich das sonst eigentlich richtig gut finde, wenn mich die Leute anschauen, aber wenn euch das irgendwie verunsichert oder unangenehm ist, dann dürft ihr euch auch gerne an die Krippe wenden zum Beispiel. Ich war übrigens auch noch beim Zahnarzt, um meine regelmäßige Kontrolle, Jahreskontrolle, die ich nach 2 Jahren wieder jetzt gemacht habe, durchzuführen. Und ich war auch noch beim Orthopäde vor ein paar Wochen, weil ich da irgendwie Probleme mit meinem Arm habe. Den kann ich nämlich gescheit durchstrecken seit einer Weile. Auf jeden Fall, Thema Gesundheit ist eigentlich der direkte Einstieg jetzt heute in das, was ich euch weitergeben möchte. Thema Gesundheit ist was für uns alle ja eine große Rolle spielt. Vor allen Dingen, wenn wir nicht gesund sind, spielt es eine große Rolle. Aber auch wenn wir gesund sind, wollen wir natürlich gesund bleiben. Gesundheitsbranche in Deutschland, Jahresumsatz 500 Milliarden Euro. Ein Riesending, was an der Gesundheit dranhängt, Nahrungsergänzungsmittel, irgendwelche Cremes, Tabletten, Untersuchungsmethoden. Es ist ein Riesenbedürfnis von den Leuten, Gesundheit, gesund zu werden, gesund zu bleiben. Aber natürlich ist Gesundheit nicht das einzigste Bedürfnis, was wir als Menschen haben. Wir haben eine ganze Reihe von Bedürfnissen. Und es gab einen amerikanischen Psychologen, der hieß Maslow. Alle, die noch frisch aus der Schule kommen, erinnern sich vielleicht daran, habt ihr vielleicht schon mal behandelt. Sagt euch die Maslow'sche Bedürfnispyramide was? Der Typ war, wie gesagt, ein Psychologe, hat Untersuchungen angestellt, was bewegt Leute, was motiviert Leute zu handeln, was treibt sie um, und vor allen Dingen hat ihn interessiert, welche Bedürfnisse haben Menschen. Und ich zeige euch ein kurzes Schaubild. Dieser Maslow, dieser Psychologe, hat so ein Schaubild erstellt, um versucht, die unterschiedlichen Bedürfnisse von uns Menschen zu gruppieren, zu sortieren, in eine Reihe zu bringen, vielleicht auch ineinander in Beziehung zu setzen. Und er hat auch verschiedene Ebenen eingeführt. Wie gesagt, das ist eine Idee von ihm. Da gibt es auch noch andere Darstellungen, was Bedürfnisse angeht. Aber das ist mit eines der bekanntesten eben. Und das fängt an ganz unten mit biologischen und physiologischen Bedürfnissen. Also so existenziellen Bedürfnissen, die wir alle haben. Da gehört dann zum Beispiel Essen und Trinken dazu. Genauso Schlaf, die wirklich existenziell sind. Ohne Essen, ohne Trinken, ohne Schlaf können wir nicht überleben. Aber auch noch genauso andere körperliche Bedürfnisse wie Sexualität, unsere Sexualität zum Ausdruck zu bringen, sie zu leben, ist ein ganz starkes Bedürfnis, das sich vielleicht im Lauf vom Leben ändert, in manchen Jahren viel stärker da ist, startet in der Pubertät, wird später vielleicht wieder weniger, und doch ist es ein Bedürfnis, das jeder Mensch in der einen oder anderen Form erlebt. Dann geht er weiter und hat noch weitere Bedürfnisse entdeckt, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Also als Beispiel, zum Beispiel Gesundheit oder stabile Finanzen zu haben. Also abgesichert zu sein in dem Sinn, dass ich weiß, ich kann mir zum Beispiel was zu essen und zu trinken kaufen. Ich habe Geld, um mir eine Wohnung leisten zu können, beziehungsweise mir eine Miete zahlen zu können. aber auch eben Sicherheit, was äußere Sicherheit angeht. In Frieden leben zu können, nicht im Krieg leben zu müssen, ist ein Bedürfnis. Nicht sich äußerlichen Gefahr, Terror auszusetzen, sondern mit seiner Familie in Frieden leben zu können, ist ein großes Bedürfnis. Dann geht es weiter. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Liebe. Also eben nicht allein im luftleeren Raum der Gesellschaft leben zu müssen, sondern zugehörig zu sein zu einer Familie. Irgendwann hört das Bedürfnis auf, wollen wir eigentlich nichts mehr mit der Familie zu tun haben. Trotzdem wollen wir nicht allein sein, sondern dann suchen wir Freundschaften. Beziehungen in anderen Gruppen, wo wir dazugehören. Und wir suchen einen Platz in dieser Gruppe. Also nicht nur einfach mit dabei sein und mitschwimmen, sondern wir brauchen auch einen bestimmten Platz in dieser Gruppe. Und es geht noch weiter. Selbst wenn wir dann das haben, streben wir zum Beispiel nach Anerkennung und Wertschätzung, nach Bedeutung. Gerade zum Beispiel in dieser Gruppe, in der wir sind, oder auch in der Familie, in den Freundschaften mit den Leuten, mit denen wir unterwegs sind. Wir suchen nach einem, oder wir möchten einen guten Ruf haben, zum Beispiel. Die Leute sollen nicht irgendwas von uns denken oder schlecht von uns denken, sondern wir möchten, dass sie gut über uns denken. Wir möchten auch Leistung bringen, das ist tatsächlich auch ein Bedürfnis von uns Menschen, einen Beitrag zu leisten innerhalb dieser Gruppe, in der wir leben. Und wir wollen auch dieses Gefühl haben, gebraucht zu werden. Nee, wir wollen das nicht haben, sondern wir haben das Gefühl, dieses Bedürfnis, dass wir gebraucht werden. Dass irgendjemand zu uns kommt und sagt, danke, dass du da bist, danke, dass du das gemacht hast. Und das geht dann noch weiter zum Thema Selbstverwirklichung. Da gehören dann so Sachen wie Kreativität dazu. Also Fähigkeiten, Lernen, Wissen sich anzueignen, Hunger nach neuem Wissen, Neues zu erfahren, auch mehr über sich selber zu erfahren, zu wissen, wie ticke ich denn, warum ticke ich so, wie ich bin. Und so hat also Maslow versucht, diese ganzen Bedürfnisse, die er bei den Leuten beobachtet hat, einzuordnen und darzustellen. Und das Interessante ist, seine Beobachtung war die, dass, deswegen hat er, denke ich, auch das in so einer Pyramidenform aufgebaut, seine Beobachtung war die, dass meistens zuerst die Bedürfnisse aus einer unteren Ebene erfüllt sein müssen, bevor mir ein Bedürfnis in der darüberliegenden Ebene bewusst wird. Also ich mache mir keine Gedanken um Schulbildung meiner Kinder, wenn ich in Somalia lebe und da aufwachse und den Krieg und den Terror in meinem Land mitkriege, dass die Regierung das Land nicht im Griff hat, dass Armut herrscht, dass ich nicht weiß, was ich heute Mittag meinen Kindern zum Essen und Trinken geben soll. Wenn dieses Grundbedürfnis nicht gestillt ist, dann würde ich mir als Vater keine Sorgen um die Schulbildung machen. Sondern es muss zuerst die tieferen Bedürfnisse oder hier so dargestellt müssen erfüllt sein. Und ich finde es eine interessante Beobachtung. Und wenn ich diesen Herrn Maslow richtig verstanden habe, dann sind es Bedürfnisse, die tatsächlich jeder Mensch hat auf der Welt. Ganz egal, wo du aufwächst, in welchem Land, in welcher Kultur, egal, ob du eine dunkle Hautfarbe hast oder eine helle, egal, ob du im Süden oder im Norden aufgewachsen bist, auch egal, ob du arm oder reich bist und egal, ob du ein spiritueller Mensch bist oder nichts von Gott wissen willst. Alle diese Bedürfnisse kommen bei allen Menschen vor. Manche entdecken Bedürfnisse noch gar nicht, weil andere tiefer liegende, grundlegendere Bedürfnisse noch gar nicht gestillt sind. Die Darstellung ist auch schon oft oder immer mal wieder erweitert worden. Es gibt, glaube ich, in der Zwischenzeit 7 Ebenen oder 8, die Maslow selber auch noch dazugefügt hat. Zum Beispiel ganz oben hat er noch das Thema Transzendenz aufgeführt. Also eine Ebene, ein Bedürfnis, wo es eben nicht mehr nur um mich geht. Alles, was wir hier sehen, sind eigentlich Bedürfnisse, die sich fast ausschließlich um mich selber drehen. Und er hat dann entdeckt, es gibt auch noch das Bedürfnis, dass Menschen ja tatsächlich anderen Menschen helfen wollen, diese Bedürfnisse zu befriedigen. Und die sie motivieren wollen, zum Beispiel zu lernen, die ihnen helfen wollen, Geld zu verdienen. Und für ihn ist das eine weitere Ebene, die er dann später entdeckt hat, wo, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, ich weiß nicht, ob er selber gläubig war oder Christ war, für uns, denke ich, würde dann in diese Ebene auch die Suche nach dem Sinn des Lebens zum Beispiel gehören. Die Suche nach Gott, auch ein Bedürfnis, das in jeder Kultur in der einen oder anderen Form auftaucht. Mir ging es darum, dass wir uns dessen einfach mal bewusst machen. Ich bin vom Thema Gesundheit hergekommen, was uns oft begegnet, speziell jetzt in der Herbst- und Winterzeit. Aber wo hat es denn bei euch Klick gemacht? Auf welcher Ebene oder bei welchem Bedürfnis? Wo ihr sagt, das ist was, wo ich merke, da fehlt mir im Moment was. Da habe ich eigentlich, erlebe ich einen Mangel, weil ich das nicht habe. Denn letztendlich, alle Bedürfnisse, die hier aufgelistet sind und die für uns selber im Moment nicht gestillt sind, die erleben wir ja als Mangel tatsächlich. Und diese Bedürfnisse haben alle Menschen. Alle gehen auch in irgendeiner Weise mit diesen Bedürfnissen um. Du musst mit diesen Bedürfnissen, denen du begegnest, in irgendeiner Form umgehen. Entweder du versuchst eben, sie selber zu stillen und zu befriedigen, indem du aktiv wirst und handelst, dich zum Beispiel einer Gruppe anschließt, indem du einen Beruf erlernst, um Geld zu verdienen, solche Dinge. Natürlich müssen wir Christen auch damit umgehen. Und für uns gehört eigentlich auch immer noch die Frage dazu, eben, welche Rolle spielt Gott in diesen Bedürfnissen? Kann es sein, darf es sein, dass ich noch Bedürfnisse verspüre, dass ich einen Hunger in meinem Leben habe, einen Mangel in meinem Leben entdecke, obwohl ich Christ bin? Ist es nicht so, dass Gott sagt, er lebt in mir und er ist die Fülle, die in mir lebt? Müsste das nicht alles vorbei sein? Hängt das vielleicht alles irgendwie mit dem Sündenfall zusammen? Und ich möchte euch gerne zwei Stellen in der Bibel zeigen und mit euch durchgehen, um rauszufinden und anzuschauen, was Gott mit unseren Bedürfnissen zu tun hat. Und wie er mit diesen Bedürfnissen umgeht. Und ich glaube, das ist für uns ganz wichtig, das zu verstehen, um nachher selber einen guten Umgang zu finden mit unseren Bedürfnissen und mit unserem Mangel, den wir empfinden. Und ich möchte anfangen auf der ersten Seite in der Bibel, im ersten Buch Mose, als Gott die Welt erschaffen hat. Und ich möchte durch diese Schöpfungsgeschichte durchgehen und lese euch auszugsweise, nicht alles, sondern auszugsweise einfach ein paar Verse vor. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Am zweiten Tag schafft er eine Trennung zwischen dem Wasser oben und unten. Und am dritten Tag sammelt Gott das Wasser unten auf der Erde, sodass trockenes Land entsteht. Und dann heißt es in Vers 10, und Gott nannte den trockenen Boden Erde und die Wasserfläche Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Weiter. Auf der Erde wuchs Gras, sowie Pflanzen und Bäume, die Samen trugen. Und Gott sah, dass es gut war. Am vierten Tag schafft Gott Sonne, Mond und Sterne. Er setzte diese Lichter an den Himmel, damit sie die Erde erhellten, Tag und Nacht bestimmten und das Licht von der Finsternis unterschieden. Und Gott sah, dass es gut war. Tag 5. Und so schuf Gott alle Meerestiere, große und kleine, und alle Arten von Vögeln. Und Gott sah, dass es gut war. Tag 6. Gott schuf alle Arten von wilden Tieren, Vieh und Kriechtieren. Und Gott sah, dass es gut war. Und er schafft den Menschen. Gott sprach, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel im Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Und ich springe weiter. Und Gott sprach, seht her, ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Danach betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte, und er sah, dass es sehr gut war. Gott hat die Welt sehr gut erschaffen. Er war sehr zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Und wie hat er die Menschen gemacht? Ich habe euch die samentragenden Pflanzen auf der ganzen Erde und die samentragenden Früchte der Bäume als Nahrung gegeben. Als Nahrung gegeben. Gott hat den Menschen Essen und Trinken zur Verfügung gestellt. Warum hat er das getan? Weil seine Schöpfung sehr gut war, aber weil er Bedürftigkeit in die Menschen hineingelegt hat. Die Menschen konnten nicht einfach so leben in der Schöpfung. Sie mussten essen und trinken, sonst wären sie gestorben, ganz einfach. Und Gott sagt über diese Schöpfung, sie war sehr gut. Das heißt, dass die Menschen bedürftig waren nach Essen und Trinken, war überhaupt kein Problem. Es war kein Fehler, der Gott unterlaufen ist, sondern seine Schöpfung war sehr gut. Er hat ihnen alles zur Verfügung gestellt, was sie gebraucht haben. Sie durften von jedem Baum essen und es gab Flüsse in diesem Garten und sie konnten trinken. Gott hat ihnen alles zur Verfügung gestellt, aber sie waren bedürftig nach Essen und Trinken. Ich finde, es war für mich eine ganz erstaunliche Entdeckung. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst. Ich möchte euch mitnehmen in das zweite Kapitel. Das gehört noch zur ersten Bibelstelle dazu. Da wird in diesem zweiten Kapitel gibt es eine zweite Erzählung über die Schöpfung. Und da ist mehr noch das beschrieben, wie der Mensch erschaffen wurde. Und da heißt im Kapitel 2, Vers 7, da formte Gott der Herr aus der Erde den Menschen und blies ihm den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig, Adam lebendig. Und dann geht es weiter in Vers 18, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein. Es ist nicht gut für den Mensch allein zu sein. Ich will ihm ein Wesen schaffen, das zu ihm passt. Und dann macht er die Tiere nach dieser Erzählung und er bringt diese Tiere zum Adam. Und dann heißt es, doch er fand niemanden unter ihnen, der zu ihm passte. Und dann fasst er, so steht es hier beschrieben, einen Entschluss. Dann formte Gott der Herr eine Frau aus der Rippe, die er Adam entnommen hatte, und brachte sie zu ihm. Endlich, rief Adam aus, sie ist ein Teil von meinem Fleisch und Blut. Endlich, rief Adam aus. Bis zu diesem Endlich hat Adam was gefehlt. Da war es noch nicht gut, was Gott gemacht hatte. Es hat ihm ein Gegenüber gefehlt. Und dieses Gegenüber konnte durch nicht irgendwas ersetzt werden, durch kein Tier auf der Welt, sei es noch so schön und besonders gestaltet und geformt. Es war nicht passend für den Adam. Er hatte die Frau gebraucht, seine Frau, die Eva, sein Gegenüber. Erst dann war es sehr gut. Gott hat uns mit Bedürftigkeit, mit biologischen und physiologischen Bedürftigkeiten geschaffen, weil wir Hunger und Trinken haben und Essen und Trinken brauchen, Hunger und Durst haben. Und er hat uns mit der Bedürftigkeit nach Zugehörigkeit und Liebe geschaffen. Und ich sage jetzt, trotz oder in dieser Bedürftigkeit, die zu uns als Menschen gehört, ist seine Schöpfung sehr gut. Zwischen dieser Stelle und der nächsten, die ich euch vorlesen möchte, die in Offenbarung 21 steht, ist die Geschichte der Menschheit aufgeschrieben. Ein großer Teil der Geschichte der Menschheit und der Geschichte Gottes mit diesen Menschen. Und diese Geschichte findet ihre Zuspitzung in diesem Kapitel 21 in der Offenbarung, also auf der mehr oder weniger letzten Seite in der Bibel. Und ich möchte euch das auch vorlesen. Da heißt es, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen. Und das war, nachdem Jesus auf die Erde wieder zurückgekommen ist und Mensch und Gott von Angesicht zu Angesicht wieder zusammenleben. Und da heißt, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen und kein Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Von diesem letzten Kapitel in der Menschheitsgeschichte, bevor dann die Ewigkeit beginnt, steht geschrieben, dass Gott da ist und dass er unsere Tränen abwischt. Und dass es keinen Hunger mehr geben wird und kein Leid und kein Schmerz und kein Tod. Was sagt uns das über die Geschehnisse zwischen der ersten Seite der Bibel und der letzten Seite der Bibel? Dass es Leid, Schmerz, Tod, Krankheit gibt. Und dass das vor Gott dazugehört und dass er das aushält. Dass diese Bedürftigkeiten, die sich damit verbinden, dass die hier auf der Welt noch sind. Dass er sich drum kümmern will und diese Bedürftigkeit stillen will, wenn wir dann bei ihm sind. Aber dass, solange wir hier noch auf der Erde sind, diese Bedürftigkeiten, dieser Mangel, dieser Hunger noch da ist. Und wenn wir die Bibel lesen, von der ersten Seite bis zur letzten Seite, dann begegnen wir Menschen, die bedürftig waren. Von vorne bis hinten. Die ganze Zeit, jeder, alle, immer. Alle waren in ihrer Form bedürftig. Und die Menschen sind immer auf die eine oder andere Weise damit umgegangen. Der eine hat versucht, seine Bedürfnisse selber zu stillen. Der andere hat versucht, mit seinen Bedürfnissen zu Gott zu kommen. Und Gott verspricht uns nicht hier auf der Erde, all unsere Bedürfnisse zu stillen. Es gibt kein Versprechen, dass alle Menschen nie Hunger und Durst leiden müssen. Hat Gott nicht versprochen. Er hat nicht versprochen, dass wir Sicherheit erleben. Wir in Deutschland sind eigentlich extrem privilegiert, was Sicherheit angeht, und äußere Sicherheit. Das ist ein Bedürfnis, das wir praktisch gar nicht empfinden, weil wir in so einem sicheren Land leben. Wenn du ein paar hundert Kilometer weiter Richtung Osten gehst, in die Ukraine, dann sieht es ganz anders aus, was die Leute dort erleben. Heute, hier und jetzt, auch an Weihnachten. Gott hat nicht versprochen, dass er diese Bedürfnisse nach äußerer Sicherheit stillt. Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, wenn die mich hassen, dann werden die euch auch hassen. Und ihr braucht nicht denken, dass sie euch in Ruhe lassen und dass ihr ein leichtes Leben als Christen habt, als Gläubige. Er hat uns nicht versprochen, dass wir immer genug Essen haben, und er hat uns auch nicht versprochen, dass wir immer von allen, selbst wenn wir in eine Gemeinde, so eine tolle Gemeinde wie die Fugi gehen, dass wir immer von allen Anerkennung bekommen und alle uns immer toll finden und gut finden. Selbst das hat er uns nicht versprochen. Er fordert uns auf, selber andere zu sehen, in Liebe zu begegnen und Anerkennung zu schenken, weil Gott weiß, der andere braucht es. Aber er hat uns halt nicht versprochen, dass wir es immer kriegen von den anderen. Wir kommen jetzt von Weihnachten her. Und in meinem WhatsApp-Status habe ich reingeschrieben, was ist das Unfassbare an Weihnachten? Gott wird Mensch. Gott ist in Jesus Mensch geworden. Er macht sich auf den Weg zu uns, zu mir, zu dir. Und ob ihr es glaubt oder nicht, dieser Jesus, dieser Mensch Jesus, hat Bedürftigkeit erlebt. Als der 40 Tage in der Wüste unterwegs war, dann könnt ihr ja wohl davon ausgehen, dass der Hunger und Durst hatte. Nur so konnte der Teufel ihn ja überhaupt versuchen. Wenn Jesus keinen Hunger hätte, dann hätte der Teufel nicht auf ihn zugehen müssen und sagen, mach dir aus diesen Steinen Brot. Das war ja genau das Problem von Jesus. Er hatte Hunger und er hatte Durst. Er hatte Angst, als er im Garten Gethsemane gebetet hatte. Er war allein. Da war kein Jünger mehr da. Er war ganz allein. Er hatte Angst vor dem, was kommt, weil er wusste, nicht nur meine Gesundheit ist gefährdet, sondern ich werde sterben. Der hatte Todesangst. Er war einsam, als er am Kreuz hing. Wir denken immer, Jesus war ein starker Mann. Natürlich war er ein starker Mann, aber warum war er ein starker Mann? Weil er abhängig war von seinem Vater. Und weil er sich an seinen Vater rangehängt hat. Ich habe vor kurzem eine Andacht gehört, da ging es ums Beten. Und dass Jesus immer so als gutes Vorbild angesehen wird, weil er so viel gebetet hat, nächtelang. Und dieser Pastor hat gesagt, Jesus hat es nicht gemacht, weil er besonders fromm war. Und weil er wusste, das gehört dazu, zu einem guten Christ, obwohl es da noch gar keine Christen gab, es gehört dazu, dass du viel betest, sondern Jesus hat so viel gebetet, weil er es gebraucht hat. Er hat das Gebet gebraucht mit seinem Vater, weil er ohne ihn aufgeschmissen gewesen wäre. Jesus hat gesagt, was ich euch sage, das ist nicht was, was aus mir kommt. Ich sage euch nur das, was Gott mir gesagt hat. Das, was die Leute umgehauen hat und was sie getroffen hat und was ihr Leben verändert hat, das war nicht, was aus Jesus herausgekommen ist, sondern das war was, was sein Vater ihm gesagt hat und was er den Menschen weitergegeben hat. Jesus war ein guter Beter, weil er sich seiner Schwachheit bewusst war und seiner Abhängigkeit bewusst war. Und Jesus war ein bedürftiger Mensch. Dieser Jesus, dieser Mensch Jesus, der kennt deinen Mangel und der kennt deine Bedürfnisse. Wir feiern das, dass er vor 2000 Jahren Mensch geworden ist. Ich schätze mal, das war mit ein Grund, warum er hier auf die Welt gekommen ist, um genau das zu erleben und zu fühlen und zu spüren, was diese Menschen so bedürftig macht und was ihnen fehlt, wenn sie ihre Bedürfnisse nicht gestillt haben. Jesus hatte diese Bedürfnisse. Und Jesus kommt, wird Mensch und er will uns begegnen. Er will dir in diesen Bedürfnissen begegnen. Deiner inneren Sehnsucht zum Beispiel, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Oder deiner Unsicherheit, wenn du denkst, alle sind gegen mich und ich bin allein, wenn er sagt, ich bin der gute Hirte. Deiner Angst, wenn du nämlich weiter siehst und weißt, wie es weitergehen soll, wenn er sagt, ich bin das Licht der Welt. Deinem Wunsch nach Zugehörigkeit und Bedeutung auch, wenn er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wenn du in Jesus bleibst, bringst du viel Frucht. Musst nicht verzwingen, das kommt automatisch. Du bringst, dein Leben bringt Frucht und hat Bedeutung. Paulus hat es so beschrieben, im Philipper 4, sowohl erniedrigt zu sein, kenne ich, als auch Überfluss zu haben, kenne ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt oder der mich mächtig macht. Wir lesen den Vers ja oft, alles vermag ich in dem, der mich kräftigt, so, dass wir denken, uns sind alle Dinge möglich, weil Jesus auf unserer Seite ist. So hat das der Paulus aber gar nicht gemeint. Er hat gesagt, in meinen ganzen Bedürfnissen, die ich habe und die mal mehr oder weniger gestillt sind, all das ertrage ich in Jesus, der mich kräftigt. In Jesus. Ich kann mit dem Ganzen umgehen. Der Paulus hat oft diese Bedürfnisse nach Sicherheit nicht erfüllt gehabt. Der ist gesteinigt worden, der hat Schiffbruch erlitten, der ist aus der Stadt gejagt worden. Und doch sagt er, ich vermag alles in dem, der mich kräftigt. Bonhoeffer hat es so ungefähr formuliert, ein erfülltes Leben ist möglich trotz unerfüllter Wünsche. Vorher haben wir ein Lied von ihm gesungen, von guten Mächten treuen Sturm geben. Hat er wo geschrieben? Im Gefängnis. Im Gefängnis. Jesus sagt dazu im Johannes 14, ich lasse euch ein Geschenk zurück. Meinen Frieden. Und der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Also nicht so, wie vielleicht die Werbung uns verspricht, wie sie unsere Bedürfnisse befriedigen kann. Der Friede, den ich schenke, ist nicht wie der Friede, den die Welt gibt. Deshalb sorgt euch nicht und habt keine Angst. In einem anderen Vers werden wir aufgefordert, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Er ist bekümmert um euch. Ihn interessiert es, wie es euch geht. Und er weiß, was euch fehlt. Er verspricht nicht, dass diese ganzen Bedürfnisse hier auf der Erde gestillt werden, aber er hat uns ein Geschenk zurückgelassen, seinen Frieden. Und deswegen ist der Heilige Geist in uns, um diesen Frieden auszuleben und erfahrbar zu machen. Jetzt ist Jahreswechsel, Michi hat es vorher schon angesprochen, eine gute Zeit, um zu reflektieren und nachzudenken. Und vielleicht ist es ja tatsächlich auch eine gute Zeit, nachzudenken, wo ich denn im letzten Jahr auch Mangel erlebt habe. Und wo vielleicht auch Bedürfnisse, die ich hatte, nicht gestillt worden sind. Wo vielleicht durch ein Gebet Jesus eingegriffen hat und mir geholfen hat und ich tatsächlich doch satt geworden bin, sitt und satt geworden bin, also keinen Durst und keinen Hunger mehr hatte. Aber wo sind diese Phasen in meinem Leben gewesen, wo ich Mangel hatte? Und einfach auch das dann jetzt im Nachhinein vielleicht nochmal an Jesus abzugeben, in Frieden damit auch zu finden, diesen Frieden zu erleben, den er uns als Geschenk hinterlassen hat. Um damit abzuschließen und es auch vielleicht hinter uns zu lassen, dieses Jahr und diese Erlebnisse, die in unserem Jahr waren. Und auch vielleicht schon den Blick eben auf das neue Jahr zu lenken und zu gucken, was kommt denn da auf mich zu? Was erwartet mich denn da? Vielleicht auch, wovor habe ich denn Sorgen? Was bekümmert mich denn jetzt schon, wenn ich nur dran denke? Und dann auch zu Jesus zu gehen, diesen Vers sich zu Herzen zu nehmen, all eure Sorge werft auf ihn. Ich meine, der Vers steht ja nicht da für Leute, die schon alles haben. Der Vers ist ja da für Leute, denen was fehlt und die Sorgen haben. Und wir werden nicht nur herausgefordert, sondern dazu eingeladen, diese Sorgen Gott hinzulegen und zu geben. Und dann dieses Geschenk anzunehmen, das Jesus uns versprochen hat, nämlich sein Friede in unserem Herz. Und dann, so wie der Paulus, das auszuhalten, wenn ich mal mehr oder mal weniger das habe, was ich brauche. Mein Vers auf dem Stuhl neben mir, das heißt, es stand nicht mein Vers, der Vers, der auf dem Stuhl neben mir lag, da heißt aus dem Psalm 73, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Ich bete noch. Herr Jesus, ich bete, dass das jeder in diesem Raum hier erlebt und beten kann. Am besten jeden Tag, dass wir das erleben, dass unsere Freude das ist, mit dir zusammen zu sein. Dass du da bist in unserem Leben und weißt, wie es uns geht. Danke, dass du uns dieses Geschenk gegeben hast, dein Frieden. Du weißt, wie oft wir unzufrieden sind, weil uns halt was fehlt. Und ich danke dir, dass du das weißt und du weißt auch, was uns fehlt. Aber lass uns immer wieder zu dem Satz kommen, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte. Amen.